Nun, die politischen Umstürze in Tunesien und Ägypten sowie Unruhen in weiteren Staaten haben die Frage in den Vordergrund gerückt, ob nun bald der ganze arabische Raum von einer Revolutionswelle erfasst werde. Wie erleben Sie und die Christen in Ihrem Gebiet die sich vollziehenden Umbrüche dieser Tage?
Ja, es kommt natürlich jetzt ganz darauf an, in welchem Land wir uns befinden. Im Moment ist es zum Beispiel hier in Oman recht ruhig. Ich weiß nicht, ob das so bleibt. Wäre ich jetzt in Bahrain, wo ich ja auch hingehen muss, dann würde ich wahrscheinlich die Situation anders erfahren. Ich habe allerdings im Telefongespräch mit dem Pfarrer heute Morgen in Bahrain gehört, dass es sich in erster Linie natürlich um die Leute handelt, die Landesbürger sind, Bürgerinnen, also nicht die Christen, gehören ja samt und sonder so fast ausschließlich den Expatriates an, also den Fremden, die sind eigentlich in diesem Prozess nicht einbezogen, die haben ja auch kein Demonstrationsrecht. Insofern stehen die Christen eigentlich eher zunächst einmal als Zuschauer da, obwohl natürlich die Konsequenzen des Umbruchs auch für die Christen erheblich sein werden. Da sollten wir uns keine Illusionen machen. Es kommt natürlich dann darauf an, wer am Schluss die Oberhand gewinnt im betreffenden Land.
Und wie denken Sie, wird es am Schluss aussehen?
Ich denke, dass wir nicht allzu rasche Resultate erwarten dürfen, also Umbrüche schon. Aber dass sich das jetzt schnell stabilisiert, daran glaube ich eigentlich nicht. Sondern ich denke, dass das ein langfristiger Prozess ist, von dem niemand genau weiß, wie das eigentlich am Schluss ausgeht.
Sie sagten vorhin, die Christen hätten eher einen Beobachterstatus.
Hoffnungen gibt es natürlich sicher. Und vor allem, denke ich, hängt das damit zusammen, wenn also die arabische Bevölkerung selber nun auf zum Beispiel auf die Menschenrechte pocht, auf größere Partizipation, dann erhoffen sich natürlich die Christen, dass es auch etwas mehr Luft gibt für sie, was die zum Beispiel das Thema Religionsfreiheit anbetrifft. Insofern gibt es da Hoffnungen, aber umgekehrt auch Befürchtungen. Es kommt dann ganz darauf an, wie ich vorher gesagt habe, wer am Schluss die Oberhand gewinnt. Es kann dann auch natürlich Rückschläge geben, dass die bereits errungene relative Freiheit in anderen einzelnen Staaten auch wieder beschränkt werden könnte. Da leben wir im Moment einfach etwas im Ungewissen.
Herr Bischof Paul Hinder, Sie leiten ein Bistum, das den ganzen arabischen Raum abdeckt. Im Moment sind Sie auf Pastoralbesuch. Wen besuchen Sie und was haben Sie bisher erlebt?
Also ich besuche ja jedes Jahr alle Pfarreien im gesamten Bereich der unter meiner Jurisdiktion ist, und im Moment habe ich begonnen, den Zyklus von 2011 hier in Oman, im Sultanat von Oman. Ich bin im Moment in der nördlichsten Pfarrei des Landes, in Sohar. Wir haben hier im Land 4 Pfarreien. Und ein solcher Besuch spielt sich ungefähr folgendermaßen ab, dass ich natürlich die Gottesdienste halte, meistens in allen Gottesdiensten auch predige. Auch in den größeren Pfarreien, wo es mehrere Gottesdienste dann gibt, am Freitag oder Sonntag. Meistens ist auch die Firmung damit verbunden in den einzelnen Pfarreien. Dann treffe ich den Pastoralrat, also den Pfarreirat, rede natürlich mit den Priestern, die im Einsatz sind, mit den einzelnen Vertretern der Laien und der Gruppierungen, die in den betreffenden Pfarreien existieren. Ich bemühe mich auch dort, wo es möglich ist, Christen im Landesinnern zu besuchen, damit sie wenigstens ihre Sorgen dem Bischof unterbreiten können. Denn oft sind das Christen, die 200 oder 300 Kilometer von der nächsten Pfarrei entfernt sind. Ja, das kann ich natürlich dann nicht bei allen machen, aber jedes Jahr an einem anderen Ort eine solche Gruppe zu besuchen, das ist sehr wichtig.
Was sind denn die größten Herausforderungen, mit denen Sie sich zurzeit auseinandersetzen?
Einfach einmal auf unsere eigenen Leute schauen, ist eine der großen Herausforderungen, wie überhaupt die Pastoral sinnvoll und fruchtbar organisiert werden kann. Mit der Situation, dass wir zu wenig Platz haben, oft auch zu wenig Personal, zu wenig Bewegungsfreiheit. Dann aber auch die Herausforderungen für die Leute selber, die in schwierigen Situationen leben. Es gibt einzelne Teile auch in meinem Vikariat, wo sich die ökonomische Krise natürlich auswirkt mit allen Bedrohungen für die Leute, die zum Teil ihre Arbeit verlieren oder Einbußen in ihrem Einkommen erleben müssen, in der Unsicherheit leben, wie lange können wir noch bleiben oder müssen wir zurück in unser Heimatland. Das wirkt sich natürlich dann auch aus auf ihre, ich würde sagen, spirituelle Situation. Dann ist eines der großen Themen nach wie vor, dass viele, viele unserer Gläubigen, wahrscheinlich zahlenmäßig gesehen sogar die Mehrheit, getrennt von ihrem Familienleben mit allen Konsequenzen, die das hat für ihr persönliches Leben, für ihre moralische Situation. Das beschäftigt uns in unserem pastorellen Alltag. Und wie können wir die Menschen motivieren, auch unsere Gläubigen treu zu bleiben in ihrem angestammten Glauben? Denn es gibt auch innerkirchlich natürlich Konkurrenz. Da haben wir von den evangelikalen Kreisen her, dass die Stück weit auch Leute von uns abwerben, weil sie ja unter den Muslimen nicht pastorieren dürfen oder missionieren dürfen, dann wenden sie sich eben der Mehrheitskonfession zu, wo es genügend Grund gibt, auf Jagd zu gehen in einem gewissen Sinn. Das gilt aber jetzt mehr für neuere Gruppierungen, die oft ins Land kommen.
Diese Herausforderungen betreffen aber nicht nur die Christen im arabischen Raum. Die Demonstranten protestieren ja vor allem, weil sie hungern oder die Preise nicht bezahlen können.
Man muss ja aufpassen, man hat jetzt in den vergangenen Wochen durchaus mit Recht den Blick in Europa zum Beispiel stark gerichtet auf die Frage der Christenverfolgung. Aber man müsste durchaus das auch etwas im weiteren Rahmen sehen. Es werden ja nicht nur Christen verfolgt. Und es wird rein statistisch gesehen viel mehr Blut vergossen, auch von eigenen Leuten innerhalb der Muslime, die Opfer von Terroranschlägen sind. Also dass wir da nicht eingrenzenden Blick nur auf die Christen, obwohl das ein sehr wichtiger Aspekt ist und wir das natürlich dann vielleicht unmittelbarer spüren. Aber ich denke, dass es auch zu unserer christlichen Wahrnehmung gehört, dass wir nicht nur auf unsere eigene Gefährdung und unsere Probleme schauen, sondern das gesamte im Blick haben. Es geht ja letztlich dann um die Menschen, die in diesem Raum leben und von denen die überwiegend große Mehrheit ja selber in einem Land leben möchte, wo es mehr Frieden, Gerechtigkeit und ja soziale Sicherheit gibt. Und das betrifft alle.
Ist in einem solchen Kontext der interreligiöse Dialog möglich? Ich nehme an, Sie unternehmen diesbezüglich Versuche.
Ja, sofern es etwa die Möglichkeit gibt, aber es ist immer die Gefahr, dass der Dialog sich etwas auf einer höheren akademischen Ebene bewegt und dass vielleicht dann in den konkreten Resultaten da zu wenig, ich würde sagen, Initiativen ergriffen werden können, was zum Teil manchmal einfach zu tun hat, ist von unserer Seite her, von der Überlastung der Leute, ja, dass wir oft einfach keine Reserven mehr haben, dort mehr zu investieren, weil wir schon überfordert sind von den Problemen im eigenen Raum. Und das kann dann auch dazu führen, dass wir im konkreten Alltag wenig Kontakt haben, auch mit dem muslimischen Umfeld, wenn es ums Handeln geht. Das muss man schon sehen. Dann sind natürlich unsere Möglichkeiten auch eingeschränkt, einfach weil wir ja nicht denselben Rechtsstatus haben wie Bürger und Bürgerinnen der betreffenden Länder.
Gibt es etwas, was Christen im Westen tun können, um sie zu unterstützen?
Das ist schon natürlich die ganze Frage der spirituellen Solidarität, die ich also nicht unterschätzen möchte. Den geistlichen Aspekt. Im Übrigen denke ich, ist es wichtig, dass die Leute, die Christen in anderen Gebieten der Welt sich informieren und nicht Schlagwörtern nur aufsitzen, sondern versuchen, sich so gut wie möglich ein Bild zu verschaffen, auch in der aller Dramatik der Vorgänge nicht überreagieren. Es gibt Gebiete, da ist es ruhig, da kann man auch hin, man kann auch reisen, dass vielleicht auch Kontakte gepflegt werden, aber immer mit dem nötigen Respekt vor der Situation im betreffenden Land. Es ist ein Unterschied, ob man meinetwegen einen Trip macht in die Vereinigten Arabischen Emirate, wo es eigentlich problemlos und ruhig ist, oder ob jemand da gleichsam abenteuerlustig nach Jemen reisen möchte, wo es natürlich sofort ein Sicherheitsproblem gibt, nicht nur für diejenigen, die reisen, sondern auch für die Leute, die sie dort kontaktieren. Man hatte konkret einzelnen Leuten abzuraten, bitte reist nicht unseren Leuten nach im Land, auch wenn ihr eine gute Absicht habt, weil ihr die damit gefährdet, die müssen ja dort bleiben. Also dass hier etwas mehr Gespür auch ist dafür, für die reale Situation der Leute, die in diesen Ländern leben, und man nicht nur vom Stillen der eigenen Neugierde ausgeht, gleichsam, was natürlich immer interessant ist für Leute, die gleichsam im sicheren Hafen von Europa sind, Informationen zu bekommen, die aber oft nachher die Leute, die vor Ort leben, in Bedrängnis bringen können. Dafür wünsche ich mir einfach ein entsprechendes Verständnis.
Und von den Politikern, was wünschen Sie sich?
Das habe ich ja in verschiedenen Interviews schon gesagt, dass man durchaus hier so glaubwürdig wie möglich stützend im Hintergrund steht und sagen wir, was jetzt die Menschenrechtssituation angeht, da mit inbegriffen die Religionsfreiheit, auch die anmahnt und die immer wieder zur Sprache bringt, dass man nicht aus reiner Opportunität in ein Schweigen verfällt, wenn es kritisch wird, also Angst, man könnte hier wirtschaftliche oder andere Vorteile aufs Spiel setzen. Solche Dinge dann schon, ja.
Was lernen wir von den Protesten im arabischen Raum?
Ja, ich denke, dass grundsätzlich die Vorgänge etwas Positives haben, auch wenn wir jetzt nicht wissen, wie das am Schluss ausgeht. Aber es ist ein Erwachen im Gang und es zeigt, dass im Untergrund auch dort, wo bis jetzt Diktaturen geherrscht haben, das Volk nicht völlig untätig und passiv gewesen ist, sondern einiges gelernt hat und das nun versucht zum Tragen zu bringen, obwohl es natürlich sehr schwierig ist, in einem solchen, ich nenne das jetzt einmal, revolutionären Prozess von auf Anhieb das Gleichgewicht zu finden. Das war ja früher in europäischen Umbruchzeiten auch nicht der Fall. Das macht das Ganze spannend und ein Stück weit auch gefährlich. Aber ich denke, es gibt hier keine Alternative, als dass die Leute so gut es geht durch diesen Prozess hindurchgehen müssen und dass sie den selber bewältigen müssen, dass der Einfluss von außen nur mit Vorsicht geltend gemacht werden sollte. Ich befürchte, dass hier gerade auch die verschiedenen Weltmächte versucht sein könnten, in einer Weise zu intervenieren, die dann nicht unbedingt zum Nutzen der realen Vorgänge in den betreffenden arabischen Ländern wäre.
Herzlichen Dank für das Gespräch.